Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast war schon einmal bei uns und seine Folge zählt bis heute zu den beliebtesten. Kein Wunder, denn wenn es um komplexe Verhandlungen, menschliches Verhalten in Extremsituationen und strategische Kommunikation geht, gehört er zu den absoluten Top-Experten weltweit. Er ist Gründer des Shannon Negotiation Institutes, Berater für Regierungen, Konzerne und internationale Organisationen. Und er war früher selbst Verhandlungsführer in hochkritischen Einsatzlagen. Doch heute wollen wir mit ihm nicht nur über die Technik des Verhandelns sprechen, sondern über die großen Fragen unserer Zeit. Wie verhandelt man in einer Welt, die zunehmend von Polarisierung, Unsicherheit und geopolitischen Spannungen geprägt ist? Haben wir es überhaupt noch mit echten Verhandlungen zu tun oder eher mit Machtdemonstrationen und Eskalationen? Wir sprechen mit ihm über prägende Persönlichkeiten, über neue Regeln oder deren Fehlen, im globalen Dialog und darüber, wie er persönlich mit Unsicherheit umgeht. Was gibt ihm Mut, was stärkt ihn und wie können wir alle lernen, mit mehr Klarheit und innerer Stärke durch unübersichtliche Zeiten zu gehen? Herzlich willkommen zurück im T-Talk. Matthias Schanner, schön, dass du heute wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich natürlich sehr, dass das Thema jetzt auch bei euren Hörerinnen und Hörern so gut ankommt. Freue mich sehr.
Matthias, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Oliver hat ja gerade schon ausgeführt, die Welt hat sich stark verändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Wenn du mit deinem jetzigen Blick auf die aktuelle geopolitische Lage blickst, erleben wir aus deiner Sicht noch das, was du als eine echte Verhandlung betiteln würdest, oder dominieren aktuell eher andere Muster?
Wir sind natürlich noch in einer echten Verhandlung. Und was spannend war in der Einleitung von Oliver, der hat gesagt, ist es Verhandlung oder Machtdemonstration? Es ist aus meiner Sicht nicht oder, es ist ein Teil der Verhandlung, die Machtdemonstration. Was wir merken zurzeit ist natürlich, dass sich viel verändert, dass viele Konflikte sichtbar werden, die früher nicht sichtbar geworden wären. Also zum Beispiel, wenn man an dieses Gespräch denkt von Trump und Zelensky im Oval Office, das da in diesem Streit dann geendet hat. Sowas wäre einfach früher nicht möglich gewesen, weil es einfach durch diese mediale Berichterstattung, durch dieses Live-Übertragen von Gesprächen einfach Konflikte, die früher auch da waren. Früher hat man sich auch mal angeschrien, aber man hat es nicht gemerkt. Also was wir merken ist, dass viele Elemente der Vergangenheit nicht mehr so greifen. Also es gab ja früher die Diplomatie, also dass man über Diplomaten im Hintergrund Themen schon sondiert hat, teilweise schon wegverhandelt hat oder sie so vorbereitet hat, dass sie am Verhandlungstisch dann auch lösbar waren. Und jetzt merkt man halt, dass natürlich bestimmte Präsidenten, wie zum Beispiel Trump, nicht sehr viel Vertrauen hat in die Diplomatie und deshalb sagt, wir brauchen andere Wege. Aus meiner Sicht ist es auch teilweise gerechtfertigt, weil natürlich viele Konflikte auch nicht wirklich angegangen worden sind. Also man hat ja so im Rückblick das Gefühl, bei Biden und Obama und so war alles irgendwie in Ordnung, aber war es ja auch nicht. Die haben nur die großen Konflikte nicht angesprochen. Also Krim ist ja schon länger her, da hätte man ja schon früh einsteigen müssen. Also mein Eindruck ist, dass durch das Vermeiden von großen Konflikten die Konflikte einfach noch größer, noch härter geworden sind und jetzt auch Trump natürlich etwas geerbt hat, was auch durch die Vorgänger verschuldet worden ist.
Und rechtfertigt das aus deiner Sicht diese neue Art und Weise, sich in dieses Game einzufinden?
Ich denke nicht in richtig oder falsch, ich denke nicht in Recht oder Unrecht, ich denke in hilft es der Verhandlung etwas oder hilft es der Verhandlung nicht? Also ist es zielorientiert. Also was natürlich Trump sehr gut macht, ist, er bringt Bewegung rein. Er entfacht wieder Dynamik. Man spricht wieder miteinander. Also ob das jetzt Ukraine ist, es ist zwar noch kein Ceasefire, also kein Waffenstillstand, aber zumindest wird wieder gesprochen. Gaza mit seinem Vorschlag mit der Riviera, auch wenn es noch so irrsinnig ist, aber er hat dazu beigetragen, dass wieder gesprochen wird und dass die arabischen Staaten sich jetzt auch wieder getroffen haben. Was natürlich nicht erreicht worden ist, sind natürlich bisher echte handfeste Ergebnisse. Also einige Elemente von Trump sind gut, also Dynamik, wieder in Gespräche kommen, Ankersetzung. Einige Elemente sind halt gar nicht gut, wie zum Beispiel das totale Vermeiden von echten, ja, respektvollen Miteinander. Auch das Einwinden von Diplomatie macht er auch nicht mehr, was unheimlich schade ist, weil natürlich da noch viele Elemente er nicht nutzen kann.
Und ich meine, letztendlich wenn diese Konflikte schon länger da waren und geschwelt haben, ohne dass sie halt wirklich angegangen sind, dann ist ja auch schwer zu erwarten, dass die jetzt von heute auf morgen gelöst werden. Wäre schön, aber das ist dann in der Regel ja nur möglich, indem man viel Preis gibt, was ja auch nicht gut ist für eine Verhandlung. Aber ich meine, es wird ja häufig die Frage gestellt, ob Trump ein guter Verhandler sei. Was macht er denn vielleicht gut im Sinne der Verhandlungsführung? Und Bo, würdest du sagen, naja, da hätte er mal lieber zu euch ins Seminar kommen sollen.
Ja, das hätte ich mir schon lange geraten. Zumindest mal die Podcasts anhören oder die Bücher zu lesen. Nee, also was er definitiv gut macht, ist dieses Setzen von hohen Forderungen, um dadurch bei der gegnerischen Seite eine Reaktion dann auszulösen. Also er ist immer im Verhandlungslead, weil er kommt immer mit hohen Forderungen. Also ich kaufe Grönland, ich mache Gaza zur Riviera. Dadurch hat er natürlich immer diesen großen Vorteil, dass er eine sehr starke Dynamik entfacht und andere dann sofort dagegen gehen. Was dazu führt, dass er immer im Verhandlungslead ist. Also wir diskutieren ja ständig die Themen von Trump. Ja, das ist faszinierend. Ja. Jeden Tag kommt er mit einer neuen komischen Idee und wir diskutieren seine Idee. Wir diskutieren nicht mehr, was wir eigentlich wollen. Wir diskutieren nur, was er will. Und wir diskutieren, was wir nicht wollen. Aber wir sagen nicht mehr, was wir eigentlich wollen. Und so bringt er uns in eine defensive, rechtfertigende Position. Das macht er gut. Was macht er nicht gut, ist dieses von oben herab, dieses ich bin der Beste, ich bin der Größte, dieses Interview letzte Woche, they are kissing my ass. Also das macht man nicht. Er könnte aus meiner Sicht sehr viel mehr erreichen, wenn er die Elemente, die es auch noch gibt, zum Beispiel den diplomatischen Zugang im Hintergrund, wenn er das noch nutzen würde, dann käme er sehr viel weiter. Er hat ja nur noch einen Verhandlungsführer, diesen Witkoff. Und der Witkoff ist ja ein persönlicher Freund von ihm und der mag auch ganz gut sein. Aber du kannst halt nicht als einzelner Mensch alle Konflikte der Welt lösen. Also was er nicht macht, er nutzt nicht die Breite, die er hat an Möglichkeiten.
Ordne doch mal das Verhalten und die Ansätze von Trump in dieses klassische Schema ein, was wir im ersten Gespräch mit dir schon lernen durften. Also wir haben verstanden, es gibt verschiedene Phasen innerhalb einer Verhandlung. Du hast das Thema Diplomatie angesprochen. Das ist voraussichtlich ein Teilbereich der Vorverhandlung. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Einfach einmal durchdeklinieren, welche Verhandlungsphasen gibt es vielleicht sowas wie grundsätzliche Verhandlungsprinzipien und dass wir das einfach mal an dem Trump-Exempel statuieren und schauen, wo bringt er sich wie ein, wo gibt es da entsprechend Gaps, was könnte man noch ergänzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die Frage der Diplomatie natürlich auch oft gestellt wird. Also man spricht heute von Track 1 und Track 2 Diplomatie. Also Track 1, das ist die bisherige Diplomatie. Das sind Leute, die fürs Außenministerium arbeiten. Also das sind Leute der Regierung. Diese Leute haben den Vorteil natürlich, sie kommen aus dem Inner Circle. Also sie haben einen Auftrag der Regierung zu verhandeln. Zum einen großen Nachteil, sie sind natürlich auch Repräsentant der Regierung. Also als Beispiel, ich bin ja auch Schweizer, also in der Schweiz zum Beispiel hat das Parlament die Hamas als Terrororganisation eingestuft. Somit dürfen die Diplomaten der Schweiz nicht mehr mit Hamas verhandeln. Das ist verboten, das dürfen nicht, weil sie ja die Regierung repräsentieren. Und jetzt gibt es Track 2, das sind Institute wie unseres zum Beispiel. Wir haben keinen offiziellen Auftrag der Regierung, wir sind nicht Teil der Regierung. Wir dürfen mit allen verhandeln. Wir haben keine Restriktionen. Und dadurch haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, mit Hamas zu sprechen. Wir haben keinen Regierungsauftrag, aber was wir machen können, wir können versuchen, Lösungen zu sondieren, zu verhandeln und diesen Lösungsvorschlag dann einer Regierung zu unterbreiten. Das geht schon. Und was wir merken, ist, dass Track 1 zum Beispiel von Trump überhaupt nicht genutzt wird, also seine eigene Diplomatie. Track 2 aber sehr wohl. Also, dass er versucht, mit Leuten zu reden, die einfach auch einen anderen Zugang haben, eine andere Perspektive haben. Und deshalb zu deiner Frage, was könnte er machen? Er könnte natürlich auch beides besser kombinieren, dann würde er auch weiterkommen. Aber er hört überhaupt nicht auf seine eigenen Leute und nur noch auf seinen engen Vertrauen, also den Witkoff. Und was man von Trump halt weiß, Loyalität ist sein wichtigstes Prinzip. Und Leute, die zu ihm gehalten haben, auch während dieser schwierigen Zeit, als er angeklagt war, als er nicht Präsident war, das sind die, die jetzt auch für ihn verhandeln.
Und du sagst, das kann potenzielle Nachteile mit sich bringen.
Ja, weil er natürlich immer sichtbar verhandelt. Also Diplomatie ist ja im Hintergrund. Und das, was Trump macht, ist ja immer sichtbar. Also man sieht, dass in Saudi-Arabien die Gespräche zu Gaza laufen. Man sieht, dass er versucht, mit Zelensky und Putin da die Leute an den Verhandlungstisch zu kriegen. Und wenn du etwas siehst, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass es auch Gesichtsverlust gibt. Und da läuft er halt gerade rein. Also am Mittwoch, glaube ich, sind es ja genau 100 Tage. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, bei diesem ganzen Radau und bei dieser ganzen sogenannten Disruption, was hat er eigentlich erreicht? Und die Ergebnisse sind halt sehr mager. Und das kann zum Gesichtsverlust führen. Also wenn du so einen Radau machst, also ich löse Ukraine in was 24, 48 Stunden, hat er doch gesagt, und dann nichts hinterherkommt, dann hast du halt das Problem im Gesichtsverlust. Und hätte er viele Sachen vorverhandelt und erst am Verhandlungstisch dann angefangen, als das Ergebnis schon feststand, dann hätte er sehr viel bessere Karten natürlich jetzt.
Das heißt, eine entsprechende Vorbereitung im Rahmen einer Vorverhandlung kann dir hinten raus auch Zeit sparen und dich schneller zum Ergebnis führen?
Unbedingt, unbedingt. Also du kannst halt im Hintergrund bestimmte Themen schon anteasen, also so eben die Sondierung, die du angesprochen hast, wo man dann im Vorfeld schon versucht, Lösungsräume aufzumachen. Ja, also was könnte möglich sein? Also für die Krim jetzt zum Beispiel, Russland sagt, ich gehöre zu Russland, Ukraine sagt, ich gehöre zu Ukraine, da ist ja kein Lösungsraum. Und die Frage ist, wie könnte eine Lösung aussehen? Gibt es vielleicht einen Übergangsraum von, ich sage es mal, 5 Jahren und dann gibt es freie Wahlen? Oder kommt es unter UNO-Aufsicht oder EU-Aufsicht? Also da gibt es ja dann viele, viele Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten kannst du nicht am Tisch verhandeln, sondern die musst du vorverhandeln, also testen, wo könnte ein möglicher Lösungsbereich sein.
Jetzt hast du uns durch die Phase der Vorverhandlung geführt. Wir haben noch mindestens 2 weitere Phasen. Richtig?
Genau, und jetzt beginnt das sogenannte Opening, also dieser Einstieg in die Verhandlung. Und da merkt man schon, dass natürlich Trump mit seinen Leuten unheimlich stark ist, indem er Angst setzt, indem er die Themen bestimmt und dadurch auch die Medienwelt auf sich zieht. Also ich persönlich glaube, dass Grönland ein reines Ablenkungsmanöver ist. Ich glaube, dass der keinerlei Interesse hat, Grönland zu kaufen. Aber nachdem wir ständig über Grönland sprechen, kann er natürlich im Hintergrund vielleicht andere Verhandlungen schon führen. Das wissen wir alles nicht. Also dieser Einstieg, dieses hohe Fordern, dieses Setzen von Ankern, das macht er sehr gut. Jetzt gibt es natürlich einen großen Unterschied zwischen deutscher Verhandlungsführung und amerikanischer Verhandlungsführung. In der amerikanischen Verhandlungsführung ist es üblich, dass man sehr hoch einsteigt und dann auch wieder zurückgeht. Die finden das nicht schlimm oder unseriös, sondern so, let's give it a try. Ja, also man versucht einfach mal hoch einzusteigen und dann sieht man schon, wo man landet. Wir im Deutschen kennen das ja nicht. Also wir haben immer Angst, wenn wir zu hoch einsteigen und dann was nachgeben, dass wir dann unser Gesicht verlieren. Dass es unseriös ist, dass wir als nicht seriös wahrgenommen werden. Und daran merkt man schon, dass die amerikanische Verhandlungsführung halt dadurch auch für uns sehr viel aggressiver erscheint, sehr viel konfrontativer erscheint, obwohl es gar nicht ist. Aber wir im Deutschen, wir sind dann gleich so erschrocken, ja, eben damit so eine hohe Forderung kommt. Und wir glauben das dann auch. Also wenn der Trump kommt und sagt, er kauft Grönland, dann glauben wir, er will wirklich Grönland kaufen. Anstatt zu denken, ja komm, ist doch nur ein Anker. Ja, so bleiben alle locker.
Also Anker steht in dem Kontext stellvertretend für?
Das Thema zu bestimmen. Also mit einer Ankersetzung bestimmst du das Thema. Ich möchte jetzt von euch beiden, dass ihr vor dem nächsten Podcast, den wir machen, dass ihr mir einen Kaffee spendiert. Das heißt, ich lenke jetzt das Thema auf etwas, was bisher nicht da war, auf einen Kaffee. Und ihr denkt jetzt, wieso soll man diesem Typen einen Kaffee spendieren? Ja, das heißt, ihr seid jetzt geistig schon in meiner Welt, weil er jetzt plötzlich überlegt, wieso will der den Kaffee und wie machen wir das mit dem Kaffee? Also allein dieses eine Wort Kaffee ist schon ein Anker. Und das beherrscht Trump wirklich in Perfektion. Dieses ständige Setzen von neuen Punkten.
Und das zieht die Menschen dann in sein geistiges Spektrum und daraus resultiert welcher Vorteil?
Dass wir über seine Themen diskutieren. Also der hatte zum Beispiel NATO, wenn du das mal siehst, zum Beispiel, es war aus meiner Sicht sehr erfolgreich für ihn. Er hatte gesagt, wenn diese 2%, die ja wirklich verankert sind, also dass jedes Land 2% vom BIP da für Rüstung ausgibt, um die NATO zu unterstützen. Das, glaube ich, waren ja 35 Länder, die das nicht gemacht haben, Deutschland ja auch, wo er dann gesagt hat, so, wenn ihr eure Verpflichtung mit diesen 2% nicht erfüllt, dann steige ich aus der NATO aus. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich aus der NATO aussteigen wollte, aber das war plötzlich so eine Bewegung drin, dass viele, viele Länder jetzt die 2% erreicht haben. Ich glaube, es gibt nur 5 Länder, die es nicht erreicht haben. Dann hat er nochmal nachgesagt, wenn die 5 Länder angegriffen werden, wird er nicht unterstützen. Was dazu führt, dass die auch wieder versuchen, dann natürlich die Verpflichtung einzuhalten. Also das meine ich damit. Er kommt mit sehr hohen Forderungen. Also ihr müsst die 2% einhalten, ansonsten steige ich aus der NATO aus. Und schon kommt Bewegung rein. Das macht er sehr gut.
Wir sind jetzt in Phase 2. Wir kamen aus der Vorverhandlungsphase, sind jetzt in der Verhandlungsphase. In der Verhandlungsphase gibt es eine Art von Opening. Das kann ich potenziell schon mal für mich gewinnen, indem ich die Themen setze, die Anker setze, so wie du gerade beschrieben hast. Was folgt denn klassischerweise?
Dann folgt die klassische Verhandlung, also dieses Austauschen von Informationen, Austauschen von Forderungen, um den Verhandlungsraum zu definieren. Also dann, nachdem die Themen bestimmt sind, nachdem der Rahmen bestimmt ist, also wir verhandeln immer erst den Rahmen, dann die Inhalte. Also Rahmen heißt, wer verhandelt, wie lange wird verhandelt, welche rechtlichen Rahmen gibt es, um dann die Inhalte zu definieren. Sobald man über die Inhalte spricht, spricht man im Konjunktiv. Also könntet ihr beiden euch vorstellen, wäre es für euch eine Möglichkeit, könnte es im Bereich des Vorstellbaren sein? Also ich versuche jetzt die Themen anzutesten. Also wäre es denn unter bestimmten Gesichtspunkten möglich, diesen Vertrag von 3 auf 5 Jahre zu verlängern? So, das heißt, ich komme jetzt im Konjunktiv, zwinge euch aber dennoch in eine Antwort. Also wäre es denn vielleicht unter gegebenen Gesichtspunkten möglich, den Vertrag auf 5 Jahre zu verlängern? Und dann, wenn ihr Profis seid, dann würdet ihr sagen, ich notiere das mal, ohne euch festzulegen. Ihr würdet sagen, okay, wir notieren es mal. Wenn ihr kein Profi seid, dann sagt ihr ja, aber oder nein, weil. Und dann habe ich euch. Und dann kann ich euch lenken.
Also vielleicht nochmal ganz kurz zur eigentlichen Idee hinter diesem Abklopfen, so ordne ich das gerade ein. Also führ uns da bitte nochmal ein, ich möchte nichts vorwegnehmen. Also was ist die eigentliche Intention dahinter, mit solchen Statements in die Diskussion zu gehen?
Ich würde es nicht Statement nennen, ich nenne sie Forderungen, okay, indem ich sage, könnt ihr euch vorstellen. Und die Kunst dabei ist, eine super konkrete Forderung, also 5 Jahre Vertragslaufzeit, so weich wie möglich zu formulieren, um dadurch ganz klar zu sagen, wo ich hin will und dennoch den Raum aufzumachen. Also ich sage ja, könntet ihr euch vorstellen, unter bestimmten Voraussetzungen. Jetzt mache ich die Tür auf für die Voraussetzungen für 5 Jahre. Und wenn du Profi bist, dann hörst du das. Dann hörst du, okay, der Typ will 5 Jahre, aber er macht auch die Tür auf für bestimmte Voraussetzungen. Der Nicht-Profi sagt, nö, es geht nicht. Und macht alle Türen zu. Und die Kunst ist, dieses Abklopfen, wie du das nennst, dieses Testen von Möglichkeiten. Bitte immer dran denken, Konflikte sind ja deshalb da, weil sie vorher nicht gelöst worden sind. Also muss man etwas Neues finden, einen neuen Bereich aufmachen. Weil wenn es im bisherigen Bereich möglich gewesen wäre, dann hätte man ja schon einen Deal. Dann hätte man ja schon eine Einigung. Also muss man irgendwas Neues finden. Und dieses Neue finden, diesen neuen Raum aufmachen, in der Verhandlungssprache heißt es, den Kuchen größer machen, ja, bevor ich ihn verteile. Also ich versuche einfach, neue Elemente reinzukriegen, die bisher nicht da sind. Also ich nehme nichts, was bisher da ist, sondern ich gehe auf neue Bereiche, um somit abzuklopfen, testen, herausfinden, worüber könnte man noch reden.
Und hat sich da jetzt was verändert in den letzten Monaten, würde ich mal sagen, oder in der letzten Zeit, weil es ist ja, also zumindest mal durch die Öffentlichkeit, auf der das ausgetragen wird oder viel mehr ausgetragen wird als in der Vergangenheit, dass eben gesagt, Track 1 wird eigentlich mit der Diplomatie viel weniger bespielt. Ändert sich da gerade eben was an diesem bisher professionellen Vorgehen?
Eigentlich nicht, wenn man diszipliniert wäre. Also die Verhandlung bleibt ja die Verhandlung. Aber natürlich, als man es bei der Koalitionsverhandlung gesehen hat, zum Beispiel jetzt in Berlin, wenn natürlich ständig irgend sich jemand wichtig macht und Informationen an die Presse gibt oder bestimmte Elemente vorher schon preisgibt oder so, Oder was ganz schlimm war, finde ich, dass ein Herr Söder während der laufenden Koalitionsverhandlungen in den Talkshows geht. Also sowas gehört sich einfach nicht. Und sowas meine ich damit, dass man während der Verhandlung sich diszipliniert verhalten muss. Wenn sie alle diszipliniert verhalten, dann ist alles gut. Aber dieses Durchstecken von Informationen, diese mediale Begleitung von Verhandlungen, das macht es natürlich schwerer. Also gerade in Deutschland, ich fand es ganz schlimm, dieses, ja, die SPD hat sich durchgesetzt und die Grünen haben 100 Milliarden bekommen. Das war einfach falsch. Ja. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man Verhandlungen sehr konzentriert führt, in engen Zeitrahmen führt, mit wenig Menschen und mit einer sehr hohen Disziplin. Dann geht's genauso gut wie früher. Man kann genauso gut verhandeln.
Was hat dich genau gestört an der Art und Weise, wie das in Deutschland gelaufen ist?
Dieses Wichtigmachen von bestimmten Leuten, wie zum Beispiel Herrn Söder, der in eine Talkshow geht während der laufenden Verhandlungen. Er war Verhandlungsmitglied und da gehst du nicht in die Talkshow, sondern hältst du die Klappe und bleibst bei deinen Teams, um das Ganze zum Ergebnis zu verhandeln. Und ja, was mir einfach gestört hat, ist, wenn so viel veröffentlicht wird, also in diesen Arbeitsgruppen, da waren natürlich auch, glaube ich, 260 Leute dabei, in den, glaube ich, 14 Arbeitsgruppen, da waren natürlich auch viele Nicht-Profis dabei, die ja gedacht haben, so, jetzt kann ich mir einmal wichtig machen. Aber am Ende war es gut, wenn der Koalitionsvertrag steht, die Sondervermögen ist genehmigt, Bundeskanzler wird gewählt und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass dann auch wieder was passiert.
Wir sind noch rein thematisch bei der Verhandlungsphase 2, also dem eigentlichen Verhandeln. Ich habe verstanden, es ist wichtig, die eigenen Verhandlungsziele klar zu postulieren, gleichzeitig eine Art von Raum zu öffnen, unterhalb welcher Konditionen diese Verhandlungsziele potenziell umsetzbar wären. Dann geht's ja in den Dialog mit dem Gegenüber. Und dann gibt's wahrscheinlich mindestens zwei Szenarien. Szenario Nummer eins wäre, Verhandlungsziel ist fein, wird geteilt und man spricht über die Konditionen. Szenario zwei wäre, man ist sich allein über das Verhandlungsziel uneins. Kannst du uns vielleicht nochmal in diese zwei Szenarien so ein bisschen einführen und wie man potenziell auch unterschiedlich auf geopolitischer Bühne im Rahmen solcher Szenarien agieren würde?
Ja, in der Verhandlungssprache spricht man von Einigung und Nicht-Einigung. Also die Einigung heißt, dass wir uns in einem Lösungsraum wiederfinden, wo beide Seiten damit leben können. In der Einigung gibt es den Grundsatz der Reziprozität. Reziprok würde heißen, also könnten wir uns beide denn vorstellen, dass wir für unsere langfristige gemeinsame erfolgreiche Partnerschaft, dass wir in einem 5-Jahres-Vertrag bei einer Volumenerhöhung von 3% und einer Hinzuziehung von IP-Rechten für weltweit für zusätzliche 10 Jahre. Also ich verbinde jetzt die Möglichkeiten, die ich kriege und die der andere kriegt. Also ich würde sagen, Kai, könntest du dir vorstellen, dass wir so, und jetzt fasse ich ständig zusammen und lass dich überprüfen, ob die Zusammenfassung für dich passt. Ja, also wir haben jetzt einen 5-Jahres-Vertrag, wir haben ein Volumen von 3%, wir nehmen die IP-Rechte mit rein. Und dann sagst du, Matthias, ja, grundsätzlich spiegelt das wieder, was wir auch so verstanden haben. Könntest du dir noch vorstellen, dass wir so, und jetzt versuchst du noch was reinzubringen. Und das geht hin und her. Und Reziprok heißt einfach gegenseitig hin und her. Also wir versuchen, give and take, dann eine Lösung zu finden, um herauszufinden, was ist es dir wert, 5-Jahres-Vertrag oder 3% Volumen oder IP-Rechte. Also das sind so Elemente, die man dann eben durch dieses ständige Zusammenfassen zur Einigung bringt. Szenario 2 ist die Nicht-Einigung. Also wir haben jetzt doch keine Einigung. Und das ist die wichtigste Frage, die es gibt in einer Verhandlung. So aufgepasst, jetzt kommt die wichtigste Frage, die es gibt. Die wichtigste Frage lautet, wer profitiert von der Nichteinigung? Also wer hat einen Vorteil, wenn man sich nicht einigt? Und das ist die Königsfrage. Also wenn wir jetzt Ukraine anschauen zum Beispiel, wer profitiert eigentlich von der Nichteinigung? Putin, weil Putin kann weiterhin Krieg führen. Sobald er sich einigt, muss er bestimmte Elemente anerkennen. Macht er nicht. Deshalb wird er auch nicht zustimmen. Das heißt, solange die Nichteinigung besser ist als die Einigung, gibt es auch keine Einigung.
Das heißt, ich muss eigentlich auch bei so einer Verhandlung dann, wenn die Einigung für mich so relevant ist, dann geht es ja wieder darum, auch zu wissen, was ist eigentlich meine Machtposition, was ist die des anderen Und die muss so groß sein, dass die Nicht-Einigung für die andere Partei weniger wertvoll ist als eine Einigung.
Ganz genau. Also es wäre zum Beispiel, ich sage es militärisch einfach mal, man müsste jetzt quasi Ukraine erlauben, mit allem, was sie haben, einen Tag lang Russland zu bombardieren. Um dann zu sagen, Putin, lass uns reden. Weil erst wenn Putin das Gefühl hat, dass die Einigung dann doch besser ist als die Nicht-Einigung, erst dann wird er zustimmen. Und das ist in jeder Verhandlung so. Also alle, die jetzt zuhören, immer wenn die Gegenseite sich nicht einigen möchte mit euch, dann haben die den Glauben, dass die Nicht-Einigung besser ist für sie. Und diesen Glauben muss man ändern. Weil solange die gegnerische Seite glaubt, dass sie in der Nicht-Einigung gut leben können, werden sie nicht zustimmen. Und deshalb muss man, Achtung, den Preis der Nicht-Einigung erhöhen. Die negativen Konsequenzen der Nicht-Einigung müssen größer sein als die Konsequenzen der Einigung.
Das heißt, das, was ich eingangs so als entweder oder bewusst dargestellt habe, ja, Macht versus Verhandlung, ist so natürlich nicht richtig. Ich brauche auch eine gewisse Einfluss oder Macht, ja, damit ich in einer Verhandlung zu meinen Zielen auch kommen kann.
Unbedingt. Also wie im deutschen Sprachraum, für uns ist Macht immer gleich so negativ und so Machtmissbrauch und so. Aber Macht ist ganz normales Element der Verhandlung. Also habe ich die Möglichkeit, Konsequenzen zu ziehen? Habe ich die Möglichkeiten, etwas umzusetzen? Habe ich Sanktionsmöglichkeiten? Und ja, Verhandlung ist Konfliktlösung. Konfliktlösung ist ein Machtkampf. Und wenn ich keine Macht habe oder mir keine Macht zugestehe oder einfach vielleicht auch ein bisschen zu naiv bin, dann nutzen andere die Macht. Und das, glaube ich, sieht man halt jetzt gerade bei Trump. Wir erschrecken so, dass der seine Machtmittel aufzieht. Ich bin jetzt kein Trump-Fan und ich finde vieles falsch, was er macht. Verhandlungstechnisch gesehen zeigt er halt, hey, ich bin mächtig.
Das heißt, aber jetzt gemäß dessen, was du von der Theorie gerade ausgeführt hast, also dass du sagst, man muss sich genau überlegen, wer profitiert von der Nicht-Einigung, dass du aktuell davon ausgehst, unter den Umständen, so wie sie derzeit vorliegen, wird es nicht zu einer Einigung kommen?
Wir schauen ja nur von außen drauf. Ja. Aber der Krieg geht jetzt über 3 Jahre und über 3 Jahre gab es für Putin keine Veranlassung einzuschränken.
Und jetzt stehen auf einmal laut Trump und dem Gespräch mit Zelensky in der letzten Woche beispielsweise das Verhandlungsobjekt der Krim, steht so in der Art und Weise zur Disposition, dass man sich vorstellen könnte, also das sagt zumindest die ARD, dass Trump sagt, er kann sich vorstellen, Zelensky wäre gewillt, die Krim abzugeben. Wäre das ausreichend Verhandlungsmasse aus deiner Sicht, um einen Herrn Putin zu besänftigen und ihn da quasi einstimmen zu lassen? Oder wie siehst du das?
Sicher nicht. Nee. Das ist, was ich höre von meinen Leuten, die da eben auch im Hintergrund mit dabei sind. Und es ist ja nicht nur Trump, der verhandelt. Es gibt ja mehrere Akteure im Hintergrund. Also die EU ist sehr stark dabei zum Beispiel, Schweiz ist dabei, OSZE ist dabei. Also es gibt schon noch Akteure, die im Hintergrund weiter verhandeln. Man vertraut nicht nur auf Trump. Weil es ja auch sein kann, dass Trump einen Vorschlag macht und das den Europäern einfach nicht weit genug geht und deshalb es sein kann, dass dann vielleicht ein Trump-Vorschlag auch abgelehnt wird. Also was ich höre aus von meiner Community, erst wenn Putin militärisch nicht mehr weiterkommt, erst dann wird er einschwenken. Also heißt, man muss militärisch noch härter gegen Putin vorgehen, erst dann wird er ein Verhandlungstisch kommen. Solange er glaubt, dass er militärisch gewinnt, und das macht er seit 3 Jahren, wird er nicht einschwenken.
Jetzt, ich würde noch gerne auf ein Prinzip kommen. Du hattest ja vorhin gesagt, dieses Reziprozität, und ich versuche da quasi, und Profis gehen dann darauf ein. Jetzt haben wir ja mit Donald Trump jemanden, dem die öffentliche Bühne unglaublich wichtig ist und der ja viel auch, in Anführungszeichen salopp gesprochen, für die Show macht und der sich selbst gerne siegen sieht. Ja, nicht nur beim Golfspielen, sondern auch sonst als Gewinner vom Platz geht. Und das ist jemand, manchmal scheint zumindest der Eindruck zu sein, wichtiger als der Inhalt per se. So eine Hauptsache, er steht als Gewinner da. Es ist das ja sehr stark eine Win-Lose-Haltung, die da zum Ausdruck kommt. Wie verhandelt man mit jemandem, der diese Win-Lose-Haltung macht? Das ist ja nicht Reziprozität, ne?
Ja, die Frage ist, was wir schlecht finden an Win-Lose.
Wenn ich verliere.
Also, gehen wir mal in ein anderes Bild rein. Champions League Finale, jetzt dann in München, zwei Mannschaften spielen gegeneinander. 300 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen und die Mannschaften einigen sich vor dem Spiel, wir werden mit 0-0 rausgehen. Es wird kein Mensch anschauen, weil es einfach, wenn die sich auf Win-Win einigen, es wird kein Mensch anschauen, weil dieses sportliche, ich will gewinnen, ja auch etwas Faszinierendes hat. Ja, also diese totale Freude über den Sieg. Und deshalb schauen wir auch zu, weil wir natürlich sehen möchten, wie eine Mannschaft gewinnt und die andere natürlich logischerweise verliert. Der große Unterschied zwischen amerikanischer und deutscher Verhandlungsführung ist, dass amerikanische Verhandlungsführung sehr win-orientiert ist. Aber Achtung, die sehen es nicht negativ. Wir schon. Also dieses Win-Lose ist in amerikanischen Verhandlungsführungen nicht negativ behaftet. Es gibt in amerikanischen Sportarten kein Unentschieden. Das gibt's nicht. Also ich finde es wahnsinnig langweilig, dass wir nach 90 Minuten mit dem Unentschieden vom Platz gehen. The winner takes it all. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Solange man respektvoll ist, diszipliniert ist, nach den Regeln spielt, ist es nicht schlimm, dass einer gewinnt. Dann muss man sich ja beim nächsten Mal besser vorbereiten, muss man besser sein, muss besser verhandeln können. Allein Win-Lose ist nicht schlimm, wenn man nach den Regeln spielt. Was natürlich jetzt dazu kommt, dass Trump nicht nach den Regeln spielt. Also Verbreitung von Fake News, respektloses Verhalten und dann wird es gefährlich, weil dann ist Win-Lose natürlich auch nicht mehr okay.
Gibt es denn so einen Kanon an Regeln, die da irgendwo niedergeschrieben sind, wie man sich halt in der Vergangenheit so zumindest, ich sag mal, verhandlungstechnisch zu verhalten hat?
Ja, da gibt es schon immer schwierige Verhandlungen, also kalter Krieg und so, und da gab es schon immer Kriege. Ich sehe es jetzt nicht als Vergangenheit oder Zukunft, sondern es gibt den übergeordneten Verhandlungsbegriff einfach des Respekts. Also Respekt heißt einfach, ich muss dich nicht mögen, ich muss nicht mit dir in Urlaub fahren, ich muss nicht mit dir ein Bierchen trinken gehen. Ich muss dich respektieren. Und dieses Respektieren ist schon schwierig genug. Und also ich komme von der Polizei. Bei der Polizei gibt es den Grundsatz, ich verhandle nicht mit einem Straftäter, sondern mit einem Menschen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Weil wenn ich mit einem Bankräuber verhandle oder mit einem Sexualverbrecher oder mit einem Pädophilen oder so, dann spreche ich natürlich anders mit dem, als wenn ich mit dem Herrn Meier spreche. Und das habe ich mir angewöhnt in meinen Verhandlungen, dass Respekt über allem steht. Ich verhandle mit Menschen, nicht mit Diktatoren, nicht mit irgendwelchen Bösen, sondern ich verhandle mit Menschen. Und wer diesen Grundsatz beachtet, wird immer zum Ergebnis kommen. Verhandlungen scheitern nicht, weil die Forderungen zu hoch sind. Verhandlungen scheitern, wenn es respektlos wird.
Warum genau?
Weil es emotional wird. Sobald ich respektlos dir gegenüber bin, wirst du emotional. Gibt dir die zwei großen Möglichkeiten, Flucht und Angriff. Entweder du gehst in Angriff und sagst dann, Matthias, so nicht, so lass ich nicht mit mir reden und schließt die Tür. Oder Flucht, du gehst weg und machst einfach nichts mehr und hältst dich nicht an Vereinbarungen zum Beispiel. Und dann ist genauso schlimm, weil wir auch nicht weiterkommen. Und sobald ich respektlos werde, wird die Verhandlung emotional und dann scheitert sie.
Das heißt, produktive Ergebnisse können nie auf Emotionalität fußen.
Nie.
Welche Rolle spielt Vertrauen in dem ganzen Setting? Ja, weil es wird ja häufig darüber gesprochen, dass so ein Vertrauensverlust, also zumindest in der Wirtschaft, da ist Unsicherheit, ein Vertrauensverlust. Ist das in Verhandlungen auch ein Wert?
Aus meiner Sicht nicht. Total überbewertet. Weil natürlich ist es schön, wenn ich vertraue. Aber wenn ich vertraue, komme ich ja gar nicht in die Verhandlung. Also für mich ist Verhandlung ja Konfliktlösung. Also echter Konflikt, nicht Kinderfasching. Wenn ich meiner Frau vertraue und sie vertraut mir, dann können wir alle Konflikte easy lösen. Easy. Wenn ich aber in einem Konflikt bin, weiß ich ja, irgendwo war der Vertrauensverlust, sonst hätte man es ja vorher schon gelöst. Also ich glaube einfach, dass Vertrauen und harte Verhandlungsführung sich einfach ausschließen. Weil hätte ich Vertrauen, bin ich ja gar nicht da, wo ich hin müsste. Und deshalb, natürlich wäre es schön, wenn man Vertrauen hätte, aber die großen Verhandlungen, die wir bisher besprochen haben, die beruhen ja darauf, dass eben kein Vertrauen da ist. Oder Vertrauen zerstört worden ist. Und natürlich wäre es wichtig, Vertrauen aufzubauen. Aber bau mal Vertrauen mit Putin auf. Also viel Erfolg dabei. Also für alle, die jetzt zuhören, wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ihr müsst bitte dran denken, es gibt einfach Menschen, die haben andere Werte als wir. Ja. Und deshalb ist es schwierig, mit jemandem Vertrauen aufzubauen, der andere Werte hat. Also die meisten, die zuhören, werden sagen, Gewalt ist schlecht. Und es gibt trotzdem jemanden, der sagt, nee, Gewalt ist schon gut. Ja. Und wenn du mit jemandem verhandelst, der Gewalt positiv findet, dann kannst du vertrauen, was du magst. Das wird nicht weitergehen. Also deshalb, Vertrauen geht und Vertrauen ist super. Aber es braucht ein gemeinsames Wertesystem.
Ich finde das so eine spannende Aussage, so eine wertvolle Aussage, auch einfach im Kontext von sämtlichen sozialen Beziehungen, die wir führen. Das heißt, was ich heraushöre, ist, dass du sagst, sobald jemand signifikant andere Werte hat als die meinigen, da brauche ich gar nicht auf die Vertrauensnote zu setzen. Ich kann dieser Person eigentlich nicht vertrauen, weil die Werte offensichtlich ein so starkes Auswirken auf das Verhalten und Entscheiden dieses Menschen haben, dass dies sämtliches Vertrauen obsolet macht, dass diese Person irgendwann mal mit mir in einem harmonischen Zusammensein spielen wird. Ist das richtig?
Ja. Wenn wir jetzt einfach mal bei Putin bleiben. Ich bin mir sicher, Oliver und Kai, ihr habt das gleiche Wertesystem wie ich. Ihr findet es nicht gut, wenn man Kinderkrankenhäuser bombardiert. Putin hat letzte Woche Kinderkrankenhäuser bombardiert. So. Die Frage ist, können wir jetzt vertrauensvoll mit ihm arbeiten und sagen, du Putin, das ist nicht gut, Kinderkrankenhäuser zu bombardieren? Oder wäre es besser, über Macht, Demonstration ihm zu zeigen, wenn du es noch mehr magst, dann staubt. Und was ich gelernt habe, nochmal, ich komme von der Polizei, es gibt Menschen, die einfach andere Werte haben und die Gewalt anders bewerten als wir. Und diese Leute hören einfach auf andere Sanktionsmöglichkeiten. Heißt, dass wenn ich einen gewalttätigen Familienvater habe, der gerade auf seine Frau einschlägt, dann muss ich den auch mit Gewalt stoppen und nicht mit Vertrauen. Und in der Verhandlung ist es auch so, dass halt mein Gegenüber, wenn der andere Werte hat, dann hilft es nichts, wenn ich mit meinen Werten komme und sage, du musst meine Werte annehmen, sondern dann geht es über Macht. Und das ist, was Oliver am Anfang gesagt hat, dann ist ein Machtkampf.
Ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal verstehen, Matthias, also meine Hypothese wäre, dass wenn jemand so, ich nenne es jetzt einfach mal sehr schräge oder sehr wenig integere Werte hat, sehr wenig ethisch, moralisch orientierte Werte hat, ist das potenziell aber auch eine Person, die das nicht im ersten Schritt offen zeigt. Das bedeutet, das würde für mich diesen Raum aufmachen, ich muss grundsätzlich, wenn ich in schwierigen Verhandlungen bin, erstmal mir selbst und der anderen Person gegenüber sehr gewahr sein, was ist das überhaupt für ein Typ Mensch? Wie arbeite ich mich da heran, dieses Wertesystem eines Menschen besser für mich zu erfassen, um dann quasi auch basierend darauf meine Verhandlungsstrategie auszurichten?
Also das, was du machst, ist sehr gefährlich. Weil wenn du versuchst, die Werte der Gegenseite zu verstehen, dann begibst du dich auf sein Spielfeld. Du darfst sie nicht verstehen, weil du kannst sie nicht verstehen. Was du machen musst, du musst einfach respektieren, dass es diese Werte gibt und sie aushalten können. Und das geht ja, du musst sie aushalten können. Ist dann zum Beispiel nie in einer Verhandlung, ich würde sie gerne verstehen. Sage ich nie. Weil ich weiß, ich kann es nicht verstehen.
Das kann ich nachvollziehen. Worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich jetzt schwierig, wenn du aus der Polizei kommst oder jetzt auch in diesem Russland-Ukraine-Konflikt, da ist ganz offensichtlich, mit was für einem Menschen du es da gerade zu tun hast. Aber wenn es sich jetzt nicht ganz klar ist, sagen wir mal zum Beispiel in einer Verhandlung zwischen zwei Unternehmen und ich möchte besser verstehen, was ist da gerade für ein Gesprächspartner auf der anderen Seite? Ist das jemand mit einem ähnlichen Wertekonstrukt, mit dem ich vielleicht sehr fair verhandeln kann, sehr kompromissorientiert? Oder ist das eher jemand, wo ich von Anfang an viel härter reingehen muss, um potenziell eher zu meinem Ziel zu gelangen. Das muss ich doch in irgendeiner Form identifizieren. Das meinte ich persönlich mit verstehen. Also für mich besser greifbar machen, was ist das für eine Type Mensch?
Ich muss es testen. Ich darf es nicht raten. Ein großer Fehler der Verhandlungsführung sind diese Ratespiele. Du, ich glaube, der ist nett. Ich glaube, dem kann man trauen. Ja, ist Quatsch. Also bitte nie Ratespiele im Sinne von, ich glaube, der ist so. Also bitte nie mit sich selbst verhandeln, sondern immer mit der Gegenseite. Also gleich wir beide verhandeln jetzt, ich stelle es einfach eine hohe Forderung und sage, du, hey, können wir da drüber reden? Dann sagst du, nö. So, Das weiß ich schon, bist du mal kein Profi. Ja? Dann stelle ich die nächste Forderung. Und ich teste dich und guck, ob du kooperationsbereit bist. Das ist wichtig für mich. Nicht, ob du fair bist. Ist mir egal. Mir ist wichtig, ob du kooperationsbereit bist. Und mit dem Testen von verschiedenen Forderungen sehe ich, ob du sagst, okay, da können wir drüber reden. Oder da können wir nicht drüber reden. Oder da können wir vielleicht drüber reden. Und mit diesen Testen komme ich in einen Lösungsraum, der sich dann auftut. Mir ist es nicht wichtig, ob Eberhard fair ist. Das ist total egal. Fairness ist auch so ein ganz schlimmes Wort, finde ich, das man nie benutzen darf in Verhandlungen, weil es ja immer emotional ist. Also wenn ich sage, du Kai, ich mache dir einen fairen Vorschlag. Oder ein großzügiges Angebot. Das heißt, wenn du es nicht annimmst, dann bist du moralisch der Schlechte. Ja, also das sind ganz schlimme Worte, bitte, die ihr nie benutzen dürft. Mir ist es egal, ob du fair bist oder nicht. Ich will wissen, ob du kooperationsbereit bist. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und wenn du kooperationsbereit bist, dann weiß ich, wir können den Konflikt lösen. Wenn du nicht kooperationsbereit bist, dann weiß ich, dass die Nichteinigung für dich besser ist. Und dann muss ich wieder was anderes machen.
Okay, das heißt, Kooperationsbereitschaft ist der zentrale Faktor, den es auszutesten gilt.
Ganz genau, ganz genau.
Mhm. Ich hätte noch mal zwei Fragen. Wir befinden uns gerade in Verhandlungsphase 2. Wir hätten noch Verhandlungsphase 3 offen. Führ uns da gleich noch mal ein, was Verhandlungsphase 3 sein könnte. Meine Frage jetzt noch mal ganz konkret auf diese Art und Weise oder Wertekonstrukt Wladimir Putin, was du ansprachst. Also wenn ich jetzt verstanden habe, das ist jemand, der braucht eigentlich den Druck, der in einer Art und Weise einschüchtert, so dass man da irgendwie merkt, okay, da ist auf einmal ein Gegner auf Augenhöhe. Kommen wir da nicht drum rum? Muss es tatsächlich in die Richtung gehen, dass das Ganze in einer Art und Weise, ich will nicht sagen eskaliert, aber sich in einer Art und Weise entwickelt, dass der Druck sich in seine Richtung so stark aufbaut, dass er quasi dann erst verhandlungswillig, bereitwillig ist, zurückzutreten und sich an den Tisch zu setzen? Und falls ja, selbst wenn das so wäre und wir jetzt verstanden haben, naja, vom Wertekonstrukt ist das alles andere als ethisch, wie kann man das sicherstellen, dass sich dann nach den Verhandlungen auch an das, was man dann ausgehandelt hat, gehalten hat, wenn das jemand ist, der Kinderkrankenhäuser bombardiert?
Die Phase 3 ist eben diese totale Eskalation. Wir nennen das die Sackgasse der Verhandlung, Deadlock. Also was mache ich dann, wenn ich nicht weiterkomme? Dann gehe ich eben in den Machtkampf. Und Machtkampf heißt ja nicht, dass ich meinen Nachbarn erschieße, sondern es heißt einfach, dass ich mir überlege, wie kann ich in eine bessere Verhandlungsposition kommen. Also, was ich jetzt zum Beispiel machen würde in der Verhandlung mit Trump, der ja sich schon entschieden hat, dass er den Machtkampf will. Ganz wichtig. Also, er hat nicht gesagt, wir wollen mit euch vertrauensvoll reden. Er hat gesagt, ich hau euch die Zölle so hoch, bis ihr kaputt seid. Also, das war schon eine sehr klare Aussage bisher. Mit dem müsste man jetzt tatsächlich erstmal Machtmittel zeigen. Also was zum Beispiel super wäre, die EU schließt ein Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada, um amerikanische Produkte zu boykottieren. Dann würden 2, 3 CEOs von amerikanischen Firmen bei Trump anrufen und sagen, Mr. President, wir müssen reden. Und dann würde er mit uns wieder verhandeln wollen. Das heißt, ja, du brauchst die Druckmittel, ja, du brauchst die Machtdemonstration. Und ich finde es auch nicht schlecht und nicht irgendwie moralisch verwerflich oder so. Es ist ein normales Element der Verhandlung. Nochmal bitte, wenn die gegnerische Seite eine gute Lösung haben möchte, wir eine vertrauensvolle Beziehung haben, wir beide interessiert sind, dass beiden gut geht, ist alles fein. Aber das ist ja nicht meine Expertise. Meine Expertise ist ja, was mache ich, wenn die gegnerische Partei nicht will? Und dann braucht es die Machtmittel.
Das hört sich jetzt so galant an in diesem wirtschaftlichen Kontext rund um die Zölle. Wie kann das noch ein bisschen eleganter aussehen in dem Russland-Ukraine-Konflikt?
Ja, man müsste halt herausfinden, wovor Putin Angst hat. Was wäre ein Mittel, um Putin tatsächlich zu bewegen? Also einmal natürlich militärisch. Was ich glaube, wäre natürlich ein Schulterschluss mit China. Also EU und China arbeiten enger zusammen und eine Forderung der Europäer ist, dass China Russland nicht mehr unterstützt, dann hätte Putin ein Problem. Also man hätte schon genug Möglichkeiten. Die Frage ist, ob man bereit ist, professionell genug ist, das zu spielen.
Und nicht vielleicht die Moral wieder nach vorne stellt.
Ja, was mich einfach traurig macht, die deutsche Außenpolitik der letzten Jahre war herumzufliegen und allen zu sagen, dass sie blöd sind, dass sie falsch liegen, dass sie die Menschenrechte nicht genau machen, dass sie unfair sind. Also immer daran denken, bitte, man muss Konflikte, die da sind, muss man lösen. und nicht durch Rechthaberei. Also so eine Frau Baerbock, die die letzten Jahre rumgeflogen ist, die hat ja nichts erreicht, also gar nichts, keinen einzigen Konflikt gelöst. Ja. Weil natürlich auch, wenn du allen sagst, dass sie blöd sind, keiner mehr mit dir reden möchte. Und deshalb diese Rechthaberei hat in der Verhandlung einfach nichts verloren. Sondern es geht darum, es gibt einen Konflikt. Ich will was, du willst was, wie können wir es lösen?
Also Matthias, ich glaube, wir könnten uns noch Stunden mit dir unterhalten. Vielleicht mal, wir haben ja die Welt jetzt mal gestreift. Es ist ein bisschen unsicherer geworden, gefühlt. Wie gehst du mit dieser Unsicherheit persönlich um? Oder was gibt dir noch Halt, Kraft, Mut? Oder an was oder wen orientierst du dich? Vielleicht noch so als persönliche Frage zum Abschluss.
Also ich finde es gut zurzeit, dass Bewegung wieder drin ist. Ich fand die Zeit vorher, also Biden zum Beispiel, fand ich schwieriger, weil ich gewusst habe, dass die Konflikte da sind, aber dass sie nicht angesprochen werden. Deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass durch das Ansprechen von Konflikten wieder Bewegung reinkommt. Also Trump wird es nicht lösen können, aber dass vielleicht jetzt nach dieser Bewegung vielleicht mal jemand kommt, der die Führung übernimmt. Wäre natürlich super, wenn ein starkes Europa jetzt da mehr übernehmen könnte. Was mich sehr positiv stimmt, ist, dass Europa immer stärker zusammenwächst, dass die EU immer stärker sich auch zeigt und eine wichtigere Stimme wird. Was ich gut finde, ist, dass die Younger Generation immer lauter wird. Also wir haben ja ein Institut gegründet in Genf, unser Negotiation Council, wo wir versuchen herauszufinden, wie könnte man die Konflikte lösen. Was wir einfach wissen, die Welt der Konfliktlösung, also über Diplomatie, alte weiße Männer trinken die Flasche Rotwein und haben dann einen Deal, das wird nicht mehr funktionieren. Deshalb brauchen wir neue Ansätze. Was wir jetzt gemacht haben zum Beispiel, wir waren jetzt an ein paar Universitäten und haben Studierende gefragt, wie würdet ihr den Konflikt hier lösen? Wie würdet ihr den Gaza lösen? Wie würdet ihr den Ukraine lösen? Und es ist faszinierend, dass die Forderungen der jungen Generation ganz anders sind als die jetzigen. Also was die zum Beispiel gesagt haben, Grenzen sind für uns nicht so wichtig. Also wo die Grenze läuft, ist mir total egal. Ja? Uns sind andere Sachen wichtiger. Also dieser Zugang zu Informationen, die Möglichkeit, überall studieren zu können, sich auszutauschen, das sind ganz andere Elemente. Und deshalb dieses von weißen alten Männern, diese Grenzsicherung, hat nicht mehr die Bedeutung dran. Und ich bin sehr zuversichtlich, also ich bin ein Papa von 4 erwachsenen Kindern, die sind alle politisch sehr interessiert und engagiert. Und man merkt, dass die Generationen, die jetzt nachkommen, sehr, sehr gut ausgebildet sind, sehr schlau sind, ein sehr gutes Bild der Welt haben. Und ich bin mir sicher, dass die nächste Generation sehr viele Konflikte lösen wird, die wir nicht gelöst haben.
Wunderbar. Vielen Dank für dieses zuversichtliche Schlusswort, lieber Matthias. Wir haben einmal die Welt umrundet und sind bei allen Unsicherheiten doch noch mit einem zuversichtlichen Ausblick gelandet. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einsichten, die du mit uns geteilt hast.
Dann bis zum nächsten Mal, bis zum dritten Podcast. Danke euch.
Ich glaube, die Konflikte werden nicht weggehen, von daher könnte es gut sein. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Danke.
Mindful Moment. Zum Glück verhandeln wir nicht jeden Tag mit Putin oder Trump, aber wir können trotzdem einiges von ihren Strategien lernen. Denn auch in unserem Alltag geht es oft um Verhandlungen. Hier sind 4 Prinzipien von Matthias zusammengefasst, die uns dabei helfen können. Erstens, Respekt. Verhandle immer mit Respekt, nicht mit einem "Ich gewinne, du verlierst" Mindset. Respektierst du den Menschen vor dir, wird die Kommunikation konstruktiver. Zweitens, Macht und Einfluss. Erkenne deine eigene Machtposition und setze sie bewusst, wenngleich respektvoll ein. Nicht, um den anderen zu dominieren, sondern um Lösungen zu finden. Drittens, Werte und Kompromissbereitschaft. Es ist tatsächlich weniger wichtig, die Werte des anderen zu verstehen, als zu wissen, wie kompromissbereit die Person ist, um den richtigen Ansatz zu finden. Viertens, Reziprozität. In jeder Verhandlung ist nicht nur Nehmen, sondern auch Geben der Schlüssel zur Lösung. Also, wenn du das nächste Mal verhandelst, sei es ums Mittagessen oder in einer schwierigen Situation, denke an diese 4 Prinzipien. Sie helfen dir, klar zu bleiben und deine Ziele bestmöglich zu erreichen.
Wow, was für eine tolle Sendung. Ich oute mich hier mal als klarer Fan von Matthias und zwar vor allem wegen seiner Klarheit. Ich schätze einfach seine offenen, klaren Worte, die nicht immer vielleicht so Mainstream anklingen mögen, aber ich finde es einfach großartig und das macht ich fest an einem Punkt, den er gesagt hat, eben, was ihm auch Zuversicht verleiht, dass tatsächlich diese Ansprache von Konflikten, die ja immer da waren, ja, die einfach nur geschwelt haben, ihm Zuversicht verleiht. Ja, für viele ist es, für mich auch ein bisschen, oh Gott, es ist so viel Unruhe, so viel Streit in der Welt. Ja, aber die Konflikte sind ohnehin da und indem man sie anspricht, hat man zumindest die Chance, dass man sie lösen kann. Das finde ich schon mal gut. Das Zweite, was er immer wieder sagt, ist eben, es geht letztendlich um eine gewisse Macht. Also ich muss am Ende des Tages die Nicht-Einigung bei jedem Konflikt und auch bei jeder Verhandlung muss irgendwann mal schmerzhafter sein als die Einigung. Ansonsten wird es eben keine Einigung geben. Das gehört nun mal zu diesem Spiel in Anführungszeichen dazu. Und dass es hier nicht um Moral geht oder Fairness oder irgendwelche Emotionen, dass es aber sehr wohl um Respekt geht. Und beeindruckend fand ich einfach seinen Satz, den er aus der Polizei eben hat. Ich verhandle nicht mit Straftätern, sondern mit einem Menschen. Und ich glaube, das macht es an der einen Stelle einfacher und an der anderen Stelle bringt es einfach so viel auf den Punkt. Wie geht's bei dir, Kai?
Also ich bin Fan von Matthias, ich bin Fan von deiner Zusammenfassung. Du hast eigentlich meine Punkte schon relativ gut gerade wiedergegeben. Was ich noch zusätzlich spannend fand, war, er sagt, Konflikte sind deshalb entstanden, weil sie im Vorfeld nicht gelöst wurden. Und das korrespondiert so ein bisschen mit diesem Punkt rund um die Fairness, die du auch gerade angesprochen hast. Also hier geht es weniger darum, von dem anderen eine gewisse Fairness zu erwarten, das sind zumindest meine Worte, sondern es geht darum, sich quasi inhaltlich darüber zu einigen, was passt in irgendeiner Form für uns beide und das muss nicht automatisch fair sein, also dass dieses Fairness-Prinzip, der im Zweifel auch gar nichts zu suchen hat. Ansonsten fand ich das auch nochmal sehr, sehr interessant, was er über die Werte sagte. Also, dass es gar nicht darum geht, die Werte des Gegenüber zu verstehen, sondern eher nachzuhalten, ist diese Person kompromissbereit, ja oder nein? Und wenn das als grundlegender Fakt vorliegt, dann können wir ins Gespräch gehen. Und mein dritter Punkt dreht sich um das Thema Reziprozität. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr spannend. Also, sich immer wieder gewahr zu machen, dass Geben auch belohnt wird, dass wenn ich etwas gebe, das potenziell, also in dem Moment, in dem die andere Partei kompromissbereit ist, auf dieses Geben auch in einer Art und Weise antworten wird, was mir potenziell wieder zugute kommt. Das heißt, wir kommen hier in einen Austausch, wir kommen hier in so einen gemeinsamen Fluss. Das sind meine Worte, ich weiß nicht, ob Matthias das so sehen würde, aber das habe ich zumindest nochmal für mich mitgenommen.
Genau, er würde wahrscheinlich sagen, wenn die Kosten der Nicht-Einigung höher sind als die der Einigung, damit es zumindest ein Incentive gibt. Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Kai. Und herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wie immer, wenn euch diese Sendung gefallen hat, folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter, hinterlasst gerne eine Bewertung. In 2 Wochen kommen wir mit der nächsten Folge. Bis dahin, euch alles Gute und passt auf euch auf.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader. We'll be right back.